Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert.
Ihr hört Staffel 16, Folge 4, wie die Griechen die Vernunft fanden. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hallo.
Hallo. Oh, ich muss gerade ganz ungünstig gähnen.
Ich habe heute sogar selber mal meine Einleitung ein bisschen abgeändert. Ich habe Hallo gesagt statt Hi, der Hammer.
Stimmt.
Ja, das ist dir das nicht aufgefallen. Ich bin enttäuscht. Es ist immer noch Staffel Architekturgeschichte. Heute haben wir mal keinen Gast. Und ich habe mich viel belesen mit einer Kultur, die ich sehr interessant finde, über die wir übrigens auch schon mal eine Folge gemacht haben. Hört einfach rein. Mythologie war das, glaube ich. Und da halt Griechen. Ja, heute geht es allerdings vornehmlich die Architektur der Griechen. Ein bisschen die Kultur außenrum auch. Und also ich würde das jetzt aufteilen in so ein paar Kapitel, diese Folge, wo ich ein bisschen in verschiedenen Kapiteln zu verschiedenen Sachen was erzähle. Erstmal so ein bisschen Hintergrund. Wer sind die Griechen? Was meine ich damit? Und wie kann man das so zeitlich einordnen? Und was ich da auch nochmal interessant finde, ja, spreche ich gleich von. Aber erstmal so der Hintergrund. Also, wovon spreche ich bei Griechen? Also damit meine ich natürlich das antike Griechenland, beziehungsweise eben diese Antike. Genau genommen so 1100 bis 30 vor Christus, aber da gibt es dann auch nochmal andere Epochen unten drunter quasi. So richtig angefangen mit den Griechen hat es, also so die Vorgänger der Griechen waren eigentlich die Mykenen, die waren schon vor 1600 unterwegs, also 1600 vor Christus reden wir natürlich von. Das ist jetzt von unserer Sicht heutzutage aus 3500 Jahre her. Das finde ich ziemlich krass. Wenn man sich bei vielen der Sachen vorstellt, ist es über 3000 Jahre her oder 2000 Jahre her. Vor allem später wird es nochmal interessant. Allerdings ist das Interessante bei den Griechen so ein bisschen, wie sie aufgebaut sind, also wie sie stadtmäßig aufgebaut sind. Die Griechen selber, weiß glaube ich jeder, es ist immer das, was alle Leute auf hohen Händen tragen, ist so ein bisschen diese ganze Thematik Demokratie, dass die Griechen das ja empfunden haben und das ist ja der totale Wahnsinn und ja. Das Ganze war aber auch nur möglich, weil die Griechen aufgeteilt waren in ihre ganzen Polis oder Poleis, also Poleis ist Mehrzahl von Polis und diese Poleis sind die Städte der Griechen und jede Stadt war auch ein in sich vollkommener Staat, also es waren immer Stadtstaaten und die konnten kleiner und größer sein und diese Demokratie kam ja auch nicht direkt, sobald die Griechen quasi, also das war ja nicht so das Grundgestein der Griechen, quasi die Demokratie, sondern die haben sie dann irgendwann erst entwickelt. Die Griechen selber nannten sich allerdings die Hellenen, deswegen spricht man auch häufig von der hellenistischen Zeit oder hellenistischer Stil oder sowas bei den Griechen und andere waren für die Griechen die Barbaren. Interessanterweise heißt Barbaren einfach nur die, ich glaube, die Anderssprechenden oder die Unverständigen, irgendwie sowas. Und das ist halt, weil, naja, wenn man nicht Griechisch spricht, dann barbart man nur vor sich hin, also machen wir barbar, versteht man nichts. So ungefähr oder so ähnlich. Und jetzt, warum haben die Griechen die Vernunft gefunden? Die Griechen haben sehr viel mit sehr viel System gemacht und das ist auch in der Architektur hat sich das auch wiedergespiegelt. Tatsächlich auch unter den ganzen Städten hin und her war sehr, sehr viel System drin und das ist unter anderem dem verschuldet, dass die Griechen immer mehr von Mythos Richtung Logos gegangen sind. Und das bedeutet, Mythos ist sozusagen die Erklärung des Unverständigen durch das Fantastische und der Logos ist an sich, also die Übersetzung heißt einfach nur Wort, aber es heißt auch Vernunft. Ergo, die Griechen haben sich das erste Mal so richtig mit Vernunft beschäftigt. Sie haben sich damit beschäftigt, was ist Philosophie und sowas. Sie haben angefangen zu denken, könnte man sagen. Und das spiegelt sich aber auch alles in der Architektur wider. Das Interessante daran ist aber auch, weil darüber haben wir auch schon in der ersten Folge dieser Staffel gesprochen, oder ich weiß nicht, erst oder zweite, römische Architektur, alles ist irgendwie durch irgendwelche Einflüsse und das ist bei den Griechen nicht anders. Allerdings haben die Griechen tatsächlich eine ganz interessante Rolle, weil sie super viele Einflüsse gesetzt haben auch. Also das, was die Griechen entwickelt haben, haben sie dann letztendlich auch alles weitergetragen in die Welt, unter anderem durch ihre ja, durch ihre Raubzüge, sage ich mal, nicht Raubzüge, sondern durch die ja, Züge des Alexander des Großen, der hat ja total weit in den Osten alles probiert zu besiedeln und ist auch recht gut geschafft. Genau, ab in den Osten. Und der die Griechen selber haben allerdings auch recht viel kolonialisiert. Also sie sind in Griechenland selber, konnte man nicht so viel Land einfach bebauen, weil das griechische Land ist relativ ja, hügelig und nicht gerade angenehm zu passieren, sage ich mal. Jeder, der da war, weiß es auch. Und deswegen haben die Griechen halt irgendwann angefangen, relativ viel mit Booten im Mittelmeer rumzudüsen und sind dann an verschiedensten Orten angekommen. Unter anderem Städte mit griechischem Hintergrund, die ich mir jetzt so notiert habe, sind beispielsweise Odessa, gut, das ist noch weiter im Osten, im Nordosten, Istanbul, Marseille, aber auch Nizza und Neapel beispielsweise. Das ist alles Städte mit griechischem Hintergrund und ja, da ist einfach ganz viel Einfluss hingelaufen, also von der griechischen Kultur. Allerdings finde ich ja so das Signifikanz oder das Markanteste, was man von den Griechen kennt, von deren Architektur, wenn man so dran denkt, sind ja immer deren Tempel. Das ist ja so das Erste, woran man denkt, so okay, griechische Architektur, ja, hier, Tempel, safe. Man denkt nicht irgendwelche Privathäuser oder so, auch übrigens ein sehr interessantes Thema, da kommen wir später noch zu, sondern man denkt an die Tempel. Und von den Tempeln hatten sie wirklich einen Haufen, aber auch die Tempel sind mit den Griechen entwickelt. Also sie haben sich mit den Griechen entwickelt. Und zwar kamen die Tempel selber erstmal von den Mykenen, habe ich ja schon gesagt, die kommen von 1600 bis ungefähr 1100 vor Christus, war die mykenische Zeit. Und damals waren die Tempel eben noch, ja, nicht allzu fortschrittlich und das haben die Griechen auch nicht wirklich weiterentwickelt und sie haben halt viel übernommen von den Mykenen. Und die Tempel zwischen 1100 und 650 vor Christus waren meistens noch aus Lehm und Holz. Das war auch so eine Thematik, es gab halt einfach noch keine Steine. Aber der Stil hat sich da schon so langsam gesetzt, so in welche Richtung es ging. Dann diese Anfangszeit, also 1100 bis zu 650 vor Christus, nennen wir übrigens die geometrische Zeit. So, dann kommen wir von 650 bis 475 vor Christus, kommen wir in die archaische Zeit. Das hat sich da alles ein bisschen weiterentwickelt und dann in der klassischen Zeit von 475 bis 336 vor Christus war so ein bisschen die Hochzeit der griechischen Tempel, weil dann ab 336 vor Christus ja, sind immer weniger Tempel gebaut worden und wenn dann auch nur noch kleinere und die letzten zwei Jahrhunderte vor Christus wurden tatsächlich auch fast keine neuen Tempel mehr gebaut, was unter anderem mit den jeweiligen Herrschern dann dort zu tun hatte. Die Tempel selber sind aber, wie gesagt, in viele verschiedene ja, Typen unterteilt und angefangen hat tatsächlich mit einem fast schon nach Transformers klingendem Ding, dem sogenannten Megaron A.
Echt?
Ja, und der kam eben von den Minoern und den Mykenern, also das war quasi sehr viel Einfluss von denen, so nannte man einfach diesen Baustil. Und ich könnte jetzt jeden von den Baustilen einfach durchgehen, aber wenn man nichts vor Augen hat, dann ist es noch langweiliger, als einfach nur die Namen zu hören. Ich lese es trotzdem mal vor, weil ich finde die Namen irgendwie ganz interessant und so ein bisschen Fun Facts. Zuerst mal haben wir nämlich den Peripteros, das ist so dieser klassische Tempel, also das ist so ganz normal, einfach mit diesen Säulen außenrum und mit dem Tempelraum innen drin, aber alles relativ offen. Den Vorraum nannte man dann quasi Naos, also den inneren, das von quasi Wänden eingeschlossene nannte man Naos und dann gab es eben die Vorhalle, den Pronaos und dann hinten dran gab es dann noch diesen Ophistodom und man muss mal so ein bisschen auf die ganzen Worte hören, weil die Etymologie der Worte ist relativ, ja, da sind so ein paar Silben drin, die man auch heutzutage noch in Fachwörtern immer wieder findet und hier total zu passen. Genau, weil der Hauptraum des Peripteros oder allgemein der Tempel nannte sich die Cella, ist jetzt noch nichts so Besonderes, aber der Extraraum nannte sich Adyton und da finde ich passt schon wieder ganz gut, weil Additiv ist ja auch ein hinzugefügtes Ding oder Zeug, man addet etwas, ne? Dann gab es diese Ringhalle außenrum, also die Halle aus Säulen, das war die Peristasis, übrigens Säulen ganz wichtiges Thema bei den Griechen, wirklich sehr, sehr wichtig. Und auch eine der sehr wiederkehrenden Thematiken, vor allem bei irgendwelchen größeren Gebäuden. Und dann gab es zwischen den Ringhallen, zwischen der Ringhalle und der Wand der Tempel war dann eben der sogenannte Pteron. Pteron, wichtig. Pteron, also dieses P da vorne nicht.
Wie nochmal?
Pteron. Am besten noch das Mikrofon dabei anspucken, dann hat man es direkt gemacht.
Ja.
Genau, und dann gibt es natürlich noch verschiedene Abwandlungen davon. Der Peripteros ist jetzt natürlich so die normale Form mit einer Ringhalle, also mit einem mit einer Peristasis. So. Und dann gibt es natürlich auch noch zwei Ringhallen. Dann nennt man das Dipteros, weil eins ist normal und dann die ist natürlich zwei. Und wenn man dann allerdings faked und sagt, okay, wir machen jetzt die Säulen nur an die Wand dran, dann nennt man das ein Pseudoperipteros, weil es ist ja nur Pseudo, eine Halle, eine Pseudo-Säulenhalle so ungefähr. Deswegen dieses Pseudo davor. Und es gibt natürlich auch vom Dipteros, also wenn man quasi zwei Ringe außenrum hätte, gibt es natürlich auch noch den Pseudodipteros, ne? Ganz wichtig. Mhm. Und dann geht es, also das ist letztendlich einfach nur, dass man eben an den Wänden des Dings noch so Halbsäulen hat. So, ja. Dann gibt es noch kleinere Versionen von den Tempeln. Das sind die Antentempel oder eben Doppelantentempel, wenn die auf beiden Seiten Säulen haben. Das sind dann einfach wirklich sehr kleine Gebäude, wo nicht außenrum komplett Säulen sind, sondern nur vorne und dann bei dem Doppelantentempel natürlich vorne und hinten. Und Prostylos ist auch noch so ein anderer, kleinerer Tempel. Und den Amphiprostylos, wenn man auch wieder vorne und hinten Säulen hat. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten von diesem eher etwas trockeneren Bereich. Und zwar dem sogenannten, ich kann es gar nicht richtig lesen in meinen Notizen, Tloles oder Toles. Ich habe mich mal wieder super schön verschrieben. Aber das sind dann einfach mehr oder weniger runde Tempel. Und warum sind diese ganzen Tempelarten so wichtig? Oder warum hat man überhaupt Namen dafür? Weil, wie gesagt, die Griechen waren super gut darin, Gebäude sehr systematisch aufzubauen. Und das ist auch so eine Thematik durch die ganze griechische Architektur. Es gab eben dort tatsächlich auch diese Baumeister. Und die haben sich wirklich Regeln dafür ausgedacht, wie bestimmte Sachen gebaut werden und wie die gebaut zu werden haben. Angefangen hat das mit der ganzen grundlegenden Idee von der griechischen Architektur eigentlich so ein bisschen, weil die griechische Architektur war ziemlich gut gegliedert immer in verschiedene, man könnte fast schon sagen, so baukastenmäßige Teile. Man hatte nämlich immer einen Unterbau, man hatte immer Stützen, oder eben Wandsystem oder beides in Kombination und man hatte ein Gebälk, also obendrauf. Das heißt, man hat das wirklich immer in diesem System angegangen und was auch ganz wichtig war bei den Griechen, jedes Element von diesen ganzen Gebäuden war in sich schon sehr durchdacht. Ergo, man hat nicht einfach so gesagt, okay, stell's halt eine Säule hin oder kann auch ein Stahlträger sein aus heutiger Sicht so ungefähr, scheißegal. Nee, so war es nicht. Die Griechen haben sich da immer schon ein paar Gedanken bei gemacht und gerade bei den Säulen kennt man das vielleicht sogar, weil es gibt ja diese verschiedenen drei Säulentypen. Ich weiß nicht, Tim, kannst du die sogar vielleicht noch aussagen? Hast du die irgendwann schon mal gehört?
Nee.
Nicht?
Also ich kann mir verschiedene Säulen vorstellen, aber ich kenne die Säulentypen nicht, tut mir leid.
Das ist tatsächlich interessant.
Ist das Grundwissen?
Schon ein bisschen. Nein, Spaß.
Alles gut. Dann hat man eine Bildungslücke.
Nein, alles gut, muss man nicht wissen. Es gibt allerdings drei Säulentypen und warum beharre ich jetzt so sehr da drauf, auf diesen drei Säulentypen?
Das frage ich mich auch.
Weil diese drei Säulentypen sind so ein bisschen die Grundlage für die Architektur, der eigentlich von den Griechen an bis zum 19. Jahrhundert oder eigentlich bis heutzutage orientiert man sich so an diesen drei Typen von Säulen. Es gibt natürlich immer Abwandlung davon. Aber ja, das ist so die Grundlage für die gesamten Säulen, die bis heute gebaut werden oder eben bis im 19. Jahrhundert und deswegen relativ wichtig. Und angefangen hat man natürlich mal eine ganz simple Säule und ich erzähle gleich auch noch einen ziemlich interessanten Funfact darüber, der ein bisschen spannender ist als einfach nur so, ja, ist eine Säule. Aber wir fangen mal an bei den Typen. Es gibt nämlich die dorischen, die ionischen und die korinthischen. Und die dorischen Säulen sind relativ simpel, aber die sind relativ schwer. Die haben keinen besonderen Fuß. Also ja, die haben kein besonders schönes Kapitell. Das ist einfach nur relativ abgeflacht. Und das Kapitell ist der obere Teil der Säule. Also quasi dort, wo das Gebälk auf die Säule trifft. Und dort ist es bei der dorischen Säule ist es einfach nur relativ simpel gehalten, einfach nur abgehackt quasi. So, dann gibt es die ionischen. Und die ionischen Säulen sind relativ interessant, weil sie sehr schlank sind. Jetzt kann ich meine eigene Schrift schon wieder nicht lesen. Was steht da denn?
Perfekt.
Naja, jedenfalls. Sie haben eine sogenannte Stufenbasis, also quasi der Fuß ist in verschiedenen Stufen. Und sie haben oben an dem am Kapitell haben sie sozusagen Schnecken. Das heißt, man kennt das auch, wenn sich oben an der Säule dann so ein bisschen sowas Schneckenähnliches da dreht quasi oder am Ansatz zum Gebälk eben ist, dann ist das meistens eine ionische Säule oder inspiriert von einer ionischen Säule. Und diese ionischen Säulen sind halt total spannend, dadurch, dass sie so schlank sind. Und bevor wir jetzt gleich zum Fun Fact kommen, gehen wir noch einmal die dritte Sorte durch von Säulen, die sogenannten korinthischen. Und die korinthischen sind eigentlich relativ simpel. Der einzige Unterschied zu den ionischen, weil an sich sind es einfach nur ionische Säulen, ist, dass sie oben noch mit Akanthusblättern verziert sind. Akanthusblätter sind einfach ja, Blätter. Aber das bedeutet im Endeffekt, dass das Kapitell einen anderen Abschluss hat als bei ja, den ionischen Säulen, wo es eben diese Schnecken da sind. Dann ist es bei den korinthischen oben dann eben so eine marmorne ja, Blätterei da oben, so ein bisschen begrüntes. Halt nur nicht grün, sondern halt nur rein gemeißelt so. Und was ist jetzt der Fun Fact an dem Ganzen? Der Fun Fact ist wieder ein wunderschönes Fachwort und zwar die Enthasis. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Die Enthasis oder eben diese Schwellung auf halber Höhe sozusagen soll darstellen, wie diese Marmorsäule unter der Last des Gebälks ja, quasi zusammengedrückt wird. Und das gibt dem ganzen Gebäude dann ein ganz anderes Gewicht. Also man sieht quasi wirklich, dass das Dach was wiegt, dadurch, dass die Säule so aussieht, als würde sie zusammengedrückt werden. Weil wenn man irgendwas zusammendrückt, dann ist es ja irgendwo muss die Materie ja hin und dann geht sie halt auseinander. Ich glaube, kannst du dir vorstellen, was ich damit meine?
Ja, ich kann dir schon folgen. Mhm.
Kannst du es nochmal kurz in deinen Worten vielleicht sagen?
Nein.
Nicht?
So weit würde ich nicht gehen.
So weit würdest du nicht gehen.
Ich versuche noch die ganzen Fachwörter irgendwie zu übersetzen in was ich mir vorstellen kann.
Ja, wie gesagt, also diese Enthasis ist im Endeffekt einfach nur diese Schwellung auf halber Höhe. Das ist nichts Besonderes. Also was heißt nichts Besonderes?
Ja, ich stelle mir jetzt so ein Gebäude vor, wo einfach in der Mitte quasi nochmal sowas rausgeht.
Ja, nee. Es ist nicht wie, als würde es rausgehen. Aber wenn du in einem Cartoon beispielsweise, wenn da was zusammengedrückt wird, dann geht es ja in der Mitte immer auseinander. Weißt du, was ich meine?
Vor allem, wenn es von oben nach unten zusammengedrückt wird.
Ja, oder von der Seite, Mitte breiter. Von links nach rechts zusammengedrückt wird, dann geht es ja in der Mitte so ein bisschen auseinander. Hast du schon mal gesehen?
Ja, dann, wenn es von links und rechts zusammengedrückt wird, geht es nach oben und unten.
Genau.
Ja, das verstehe ich.
Ja, und.
Aber das ist ja wie, wenn da was rauskommt. Da kommt dann, das ist dann wie so eine Wölbung quasi.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Ja, dann habe ich es doch richtig verstanden.
Wölbung oder Schwellung wäre auch noch. Bevor wir jetzt gecancelt werden oder bevor das hier wieder eine explizite Sache wird, aber man nennt das tatsächlich die Schwellung des Säulenschaftes. da haben die sich wieder fantastische Sachen ausgedacht. Ja, aber das ist diese Enthasis. Und ich finde das einfach nur so fantastisch, weil es ist irgendwie so auf die Idee zu kommen, zu sagen, okay, wir machen bei unseren Säulen, die ja eigentlich mehr ein statisches Ding sind, also die man ja eigentlich nur für die Statik braucht, da machen wir jetzt wirklich eine Schwellung rein, dass es so aussieht, als würde das ganze Ding wirklich was wiegen von oben, auch wenn es eigentlich gar nicht, also das macht keinen Unterschied für die Säule. Das ist nur Verzierung.
Mhm.
Es wird allerdings noch mal interessanter, wenn man bedenkt, diese Säulen, vor allem diese griechischen Säulen, da hat man ja immer im Kopf, dass es so kleine Rillen an der Seite sind, ne? Von oben ziehen sich
ja
immer diese Rillen. Die haben auch einen Fachbegriff und es gibt sogar Regeln dazu, wie viele Rillen bei den jeweiligen Stilen sein dürfen. Die Rillen nennen sich Kanneluren, nicht Cannelloni, sondern Kanneluren. Und bei der ionischen Ordnung ist es zum Beispiel relativ streng, das sollten nur zwischen 16 und 20 sein. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, also ne, es ist alles natürlich ohne Gewähr, weil kann man natürlich nie so sagen. Nicht bei der ionischen, ich meine bei der dorischen. Also es ist immer, bei den einen ist es so, bei den anderen ist es so, aber es gibt da relativ klare Regeln, okay, so viele bei denen, so viele Kanneluren bei dem jeweiligen Stil.
Krass.
Genau, auch sehr interessant. Und wo wir jetzt so viel von diesen ganzen Säulen und ganzen Tempeln sprechen, wie sieht das in der Realität aus? Also in der Realität hatten die ganzen Städte, diese, wie hieß es jetzt noch? Jetzt habe ich den Namen selber schon wieder vergessen, der Hammer.
Die Stadtstaaten quasi.
Die Polis, so. Diese ganzen Polis hatten immer einen relativ ähnlichen Aufbau. Und zwar gab es an sich erstmal die Stadt und dann gab es ja immer einen kleinen Hügel, weil wir hatten es ja schon, Griechenland ist relativ hügelig. Und auf diesem Hügel wurde dann immer die Akropolis gebaut. Die Akropolis hatte jede Stadt. Die bekannteste Akropolis ist natürlich die Akropolis von Athen. Dazu komme ich gleich auch noch. Allerdings, diese Akropolis war immer so ein Herzstück der Stadt und das war an sich am Anfang immer eine Schutzburg. Die war dazu da als Zufluchtsort, als Tempel und da waren eben auch Regierungsgebäude und noch so ein bisschen der wirtschaftliche Kern. Das hat sich dann allerdings alles geändert unter Perikles. Der hat dann so in der Mitte des 4. Jahrhunderts war es, glaube ich, regiert. Und unter Perikles wurde die Agora, also der Marktplatz, wurde zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum der Stadt. Und deswegen wurde dann die Akropolis einfach nur noch zum Tempelhof, also zur religiösen Stätte. Und auf dieser Akropolis.
Also wie die Kirche quasi in so einem normalen Dorf. Es gibt einen Marktplatz und die Kirche.
Jein.
Der Marktplatz.
Also das ist das Interessante, die Tempel waren nicht zugänglich für die Öffentlichkeit. Die Tempel waren halt immer so, was ganz Besonderes halt für die Tempeldiener. Und es wurden dann immer für die jeweiligen Schutzherren der Stadt, wurden dann die Festspiele veranstaltet. In Athen beispielsweise waren das alle 4 Jahre, wurden Festspiele im Namen der Athene, logischerweise, veranstaltet, aber auch witzigerweise. Auch zu Athene gibt es wieder eine interessante Geschichte. Und zwar ist die Athene Schutzpatronin von Athen aufgrund von einem, man könnte fast sagen, Battle, das sie sich geliefert hat mit dem guten Poseidon damals. Und der Poseidon hat dann gesagt, ich gebe euch was, euch Athenern, und dafür werde ich euer Schutzherr. Und die Athene hat gesagt, ja, das mache ich auch. Gut, damals hießen sie noch nicht Athener, sondern waren einfach nur Menschen, also ein Dorf quasi. Und der gute Poseidon hat damals, soweit ich mich richtig erinnere, oh Gott, jetzt ist hier irgendwo Sound, was ist das denn? Mein Computer macht plötzlich Geräusche. Jetzt, alles gut, ich hab's wieder. der Poseidon hat den damals dann Pferde aus den Schaumkronen des Meers geformt und hat denen quasi die Pferde gegeben. Und Athene hat damals den Athenern den Olivenbaum gegeben. Und die Athene haben gesagt, den Olivenbaum finden wir viel cooler. Und deswegen ist dann Athene eben die Schutzpatronin von Athen geworden. Und um jetzt wieder ein bisschen den Kreis zu schließen zu diesen Tempeln, auf der Akropolis von Athen steht ja der Athena Parthenon, der Parthenon von Athena, Und da drin war die Athena Parthenos. Parthenon ist in diesem, ja, in diesem Fall ein sehr spezifischer Begriff.
Das sind viele Wörter, Junge.
Ja, ja, es ist wieder Kernwelt, ne? Aber es ist wieder ein sehr spezifischer Begriff für die, für diese spezifische Stätte der Göttin Athena, weil es heißt Jungfrauengemach. Und da kann man auch wieder ein bisschen was, einen großen Bogen spannen, wenn man so möchte. Und zwar war die Athena ja, wie wir schon zu Anfang hatten, die Göttin, die dafür verantwortlich war, für die ganze Vernunft, für das logische Denken und sowas. Und die Athena hat tatsächlich in verschiedensten Überlieferungen die Liebe komplett abgelehnt, weil sie nicht logisch ist. Auch wieder so eine ganz interessante Sache. Übrigens, logisch kommt natürlich auch von Logos, deswegen ne, die Vernunft. Allerdings, die Athena, wie gesagt, war halt die eine sehr jungfräuliche Göttin, weil sie eben die Liebe abgelehnt hat, als nicht logisches Ding. Und auch die Entstehungsgeschichte der Athena empfehle ich übrigens jedem, sich das mal durchzulesen. Gibt es interessanteste Formen der Überlieferung. Unter anderem hat zum Beispiel der Zeus einfach seinen Sohn gefragt, ob er ihm den Kopf zerschmettern kann, weil er so doll Kopfschmerzen hat. Wie es dazu kam, lest es euch durch. Okay. Es ist einfach die Entstehungsgeschichte der Athena. Ganz anderes Thema. Jedenfalls, genau, die Athena war dann halt Schutzherrin von Athen. Und dann haben die Griechen, die Athener haben dann irgendwann den letzten Perserkrieg überstanden. Und weil sie ja sozusagen von ihrer Herrin gerettet wurden, weil sie natürlich geglaubt haben, das hätten sie ohne ihre Herrin nie machen können, hat der gute Perikles damals gesagt, okay Jungs, wir ziehen die Akropolis jetzt hier nochmal richtig dick neu auf und bauen da einfach einen fetten Tempel hin. Und das machen wir als Gemach für die Athener, als Jungfrauengemach. Und jetzt haben wir den Bogen einmal voll gespannt und noch ganz viele ja, Anregungen hoffentlich gesetzt, dass man sich da selber noch ein bisschen mehr zu informiert, weil es ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir können es leider nicht alles diskutieren, auch wenn ich es sehr gerne würde. So, was ist jetzt allerdings an diesem Parthenon so interessant? Also ganz davon abgesehen, dass es jetzt eben von dieser Athena Parthenos war. Und die Athena Parthenos ist eine 13 Meter hohe Statue gewesen von einem Bildhauer in diesem Tempel drin. Aber ganz davon abgesehen, gibt es noch zwei sehr, sehr interessante Fakten. Und zwar, wir reden da von einer riesigen Sache. Also ich glaube, jeder, der schon Bilder davon gesehen hat, weiß, okay, dieser Parthenon ist echt ein fettes Ding. Der hat eine Grundfläche von 31 mal 70 Metern. Ist zu größten Teilen eigentlich aus komplettem Marmor gebaut. Und genau, es wurde gebaut von 447 vor Christus an. So, übrigens, ich weiß nicht, ob das wirklich unter Perikles war, es fällt mir gerade nicht so ganz ein, ich meine tatsächlich, doch, es war unter Perikles, so. Es war jedenfalls, es wurde damals gebaut und die Bauzeit darfst du jetzt mal raten. Von 447 vor Christus an, eine Grundfläche von 31 mal 70 Metern.
Ja, okay, ist schon mal groß und aus komplettem Marmor. Marmor ist schwer. Mhm. Ja, okay, die hatten einen Vorteil, die hatten jede Menge Sklaven, das muss man sagen. Mhm. Okay, ist es dreistellig oder zweistellig?
Ich sag dir keinen Tipp.
Okay, ich sag 40 Jahre.
Nee.
Ah, nee, warte, nee, das kann nicht sein, das dauert viel zu lange. Ich sag 10 Jahre.
Knapp. 9 Jahre.
Oh!
Aber ich finde das trotzdem unfassbar beeindruckend, wenn man bedenkt, das sind 9 Jahre. Und die haben alles per Hand, alles da reingemeißelt. Das ist geistesgestört. Mhm. Und jetzt, Tim, welche Farbe hat der Parthenon oder hatte der Parthenon damals?
Weiß.
Interessant, dass man das denkt, ne? Ist allerdings tatsächlich gar nicht so, sondern es war.
Ich denke, gefühlt bei jedem griechischen Bauwerk, dass es weiß ist.
Einfach ja, das denkt weiß. Das denkt man auch aus gutem Grund, wenn man es alles nur weiß kennt. Aber viele Tempel waren tatsächlich, hatten sehr, sehr viele Farben an den ganzen Statuen. Also die Statuen waren häufig bemalt. Die waren sehr farbenfroh. Echt? Ganz, ganz viele verschiedene Farben sogar, ja. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Farbe war. Also nicht einfach alles eine Farbe anlackiert und bums, das war's. Nee, sondern die hatten wirklich viele Muster, viele verschiedene Farben. Und ich finde, das bringt einen ganz anderen Blick auf die Tempel, wenn man sich so vorstellt, okay, das war wirklich bunt. Also es war diese ganzen kleinen Bildhauereien, diese ganzen Fresken dort an der Seite, das war alles bunt. Also natürlich,
krass, ne? Das kennt man gar nicht so, wenn man da denkt man nicht.
Genau, dachte ich nämlich auch nicht, bis ich mich darüber informiert habe. Natürlich auch alles wieder unter Gewehr, weil es gab bestimmt wieder welche, die tatsächlich nur weiß waren, weil sie es nicht leisten konnten oder sonst was. Aber auch wenn wir jetzt wieder vom Leisten konnten sprechen, was glaubst du denn, Tim, wenn die Griechen so unfassbar gute Baumeister waren, dann hatten sie doch auch bestimmt krasse Eigenheime, oder?
Wenn du mich jetzt so fragst, dann würde ich sagen, nee, die haben extrem bescheiden gewohnt, ganz, ganz einfach und haben nur so für die, ja okay, das waren ja auch eigentlich keine richtigen staatlichen Gebäude, das waren so öffentliche Gebäude quasi, obwohl du hast gesagt, die Tempel waren nicht für die Öffentlichkeit, aber halt okay, dann sag ich, im privaten Wohnhaus würde ich jetzt sagen, dass es eher eine schlichte Angelegenheit war. Kann das vielleicht sein?
Aber würdest du sagen, so mit Säulen oder so oder nicht?
Oh, das ist schwierig. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es mit Säulen ist, aber wenn du mich so fragst, wahrscheinlich ohne Säulen. Oder mit Säulen, sogar Privathäuser mit Säulen. Nee, ich sag ohne Säulen. Ohne Säulen.
Also du meinst, dass jeder so sein kleines Häuschen da hatte, aber es war halt dann klein und fein.
Ja, vielleicht nicht klein, aber schlicht so. Dass nicht besonders viel Verschnörkelung, nicht so viele Bildhauereien, nicht so viele Cannelloni, ne? So die Richtung.
Ja, interessanterweise komplettes Gegenteil von ihren großen Bauten. Komplettes Gegenteil von den großen Bauten. Die Griechen haben damals privat in Reihenhäusern gewohnt. Die Reihenhäuser waren aus Lehm. Und
echt?
Das hatte einen total logischen Sinn eigentlich, weil die Griechen haben ja damals gesagt, okay, wir haben jetzt diese Demokratie, da ist jeder seinem Nächsten ebenbürtig, jeder hat die gleichen Rechte und jeder die gleichen Pflichten. Also was machen wir? Jeder kriegt das gleiche Haus. Und deswegen haben sie auch wirklich dann in Reihenhäusern gewohnt. Und wenn man privat irgendwas bauen wollte, also eigentlich haben Leute privat nie was gebaut. Wenn, dann war das irgendwas für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Und die hatten auch relativ viele Bauten für die Gemeinschaft. Gut, genau genommen eher nur für die männliche Gemeinschaft, weil Frauen waren damals ja eher, ja, ich wollte gerade fast sagen zweite Klasse, aber es war nicht mal zweite Klasse, es waren ja keine Menschen so richtig. Aus Sicht der
Griechen. Schön.
Ja, das ist ja diese ganze Thematik mit Sklaven sowieso, die waren ja Objekte und dann gab es da verschiedene Klassen unter den Griechen selber nochmal, aber das ist nochmal eine ganz andere Thematik, aber letztendlich kann man sagen, für dieses öffentliche Leben war eigentlich alles nur für die Männer und da gab es dann verschiedene sogenannte Palästren und Gymnasium, wo sie sich dann eben getroffen haben. Dort haben sie debattiert, auch wieder so eine Thematik, ne? Es wurde debattiert und philosophiert und miteinander gesprochen. Aber es war auch für die körperliche Ertüchtigung und den Wettkampf auch wieder eine ganz andere Thematik. Die daraus resultiert, ist natürlich die Olympischen Spiele. Die kommen ja aus Olympia, einer griechischen Stadt, einer antiken griechischen Stadt. Und es stammt alles so ein bisschen aus dieser Kultur heraus. Für die Olympischen Spiele hatten sie auch nochmal eigene Gebäude. Also auch dafür wieder sehr sinn- und zweckorientiert. Und diese Gebäude waren dann, je nachdem, wenn man da Wagenrennen hatte, dann war es halt so ein langes Stadion oder sowas. Oder wenn es halt Boxkämpfe waren, dann war es nicht so riesig. Aber letztendlich waren es dann eben diese olympischen Gebäude, das war nochmal was anderes. Aber auch dort wieder sehr viel mit Säulen gearbeitet, sehr klare Strukturen, wieder Unterbau, Stützen- und Wandsysteme und dann eben, je nachdem, ob es nötig war oder ob es überhaupt gepasst hat, ein Gebälk. Aber viel war ja auch oft nach oben hin offen bei den Griechen. Man kennt es ja auch vor allem von deren Theatern, das ist aber nochmal eine andere Thematik. Im sozialen Bereich gab es dann allerdings auch noch die Brunnenhäuser, die waren dann auch für die Frauen tatsächlich. Dort gab es dann auch wieder es waren einfach kleine Häuschen, jetzt nichts Fantastisches.
Brunnenhäuser?
Genau, Brunnenhäuser. Ich meine, die hatten so.
Waren da Brunnen drin?
Ja, da waren Brunnen.
Krass interessant.
Der Wahnsinn, das findet er jetzt super.
Finde ich voll interessant.
Ja, und es geht noch mal weiter. Und zwar Die Griechen, habe ich ja gerade schon gesagt, es gab dann irgendwann diesen Umschwung von alles auf der Akropolis zu nur noch die religiösen Sachen auf der Akropolis. Gut, und im Kriegsfall war es dann wahrscheinlich auch für die Bürger einen Zufluchtsort. Allerdings gab es dann neben der Akropolis auch noch die sogenannte Agora oder den Agora, die Agora, ich weiß es nicht. Die Agora ist jedenfalls der Marktplatz und auf der Agora gab es dann viele Stoen und diese Stoen waren dann die Läden und dort war einfach Wirtschaft und ja, Politik ist dort alles abgegangen auf der Agora. Also es war so das politische und wirtschaftliche Zentrum, da haben Leute verkauft und gekauft. Und ja, auch wieder so ein total witziges Prinzip, aber auch wieder eine eigene Art von Baute. Also auch diese Stoen war spezifisch so genannt. Auch diese Agora war spezifisch dieser Marktplatz. Und all das eben wieder durchdacht, ne, mit Systemen. Und dann geht es nochmal einen Schritt weiter und dann gab es natürlich auch noch für die Ratsversammlung und für die Gremien gab es dann auch nochmal Bauten. Die haben einen ja, interessanten Namen, und zwar heißen die Buleuterion. Und dieses Buleuterion war immer ein Gebäude und es war relativ groß. Und dann an den Seiten natürlich, also es war oft auch so ansteigend und so hufeisenförmig, also so ähnlich wie diese Theater, die man aus dem alten Griechenland kennt. Und dann jeweils mit Sitzreihen natürlich, dass man einen Sprecher in der Mitte hat. So ein bisschen fast wie unser Bundestag heutzutage, wenn man so will. Also so kann man sich das vorstellen in antiker Art halt. Und je nachdem, wie groß die Gebäude waren, gab es dann sogar innen drin Säulen, die dann eben das Gebälk oben gehalten haben. Also auch dort wieder die Griechen haben weiterhin gearbeitet mit ihren geliebten, mit ihren heißgeliebten Säulen. Und ja, ansonsten, was sind noch so interessante Gebäude? Also es gab noch das Orakel von Delphi, das war wohl ganz interessant. Da war nämlich, also es war ein auch wieder eine Art religiöse Einrichtung an sich, weil man sich dort eben die Zukunft vorhersagen wollte. Da saß dann so eine mies bedröhnte Frau in der Mitte, das war ja, von Delphi, oder? Und die saß dann über so heißen Quellen oder irgendwie sowas ähnlichem, dass dann eben Dampf um sie hochgekommen ist und dann hat man die bezahlt und dann hat man eben eine Vorhersage bekommen. Das ist kein Scheiß.
Und ja, ich weiß, die hat doch irgendwie giftige Dämpfe gezogen, oder nicht? Und deswegen ist sie doch so, also das war doch das crazy, oder
nicht? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe mich jetzt nicht so sehr mit dem Orakel beschäftigt, aber das war dann auch wieder eine religiöse Sache. Und ich meine, das war ein rundes Tempelchen, ne? So dieser Tholis oder wie es war, Tholis, was ich nicht mehr lesen konnte.
Was du nicht mehr lesen kannst,
genau,
ja.
Was ich nicht mehr lesen kann, so ein runder Tempel jedenfalls.
Genau. Scheiße, Alter.
So.
Krass.
Ich habe noch zwei Fun Facts und zwar, also erstmal abgesehen davon, beziehungsweise eine Sache noch, die ich sagen möchte und dann noch zwei Fun Facts und dann können wir mal ein bisschen drüber reden. Das eine, was ich noch sagen möchte, dieser Athena Parthenon, das ist natürlich nicht in jeder Stadt war es nicht ein Parthenon, weil nicht jede Stadt Athena als Schirmherrin hatte, logischerweise. Und deswegen, je nachdem, wo man auf der Akropolis ist, ist es dann für eine andere Herrin oder für einen anderen Schutzherr. Und entsprechend heißt es dann vermutlich auch anders. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass die Theater immer für den Gott Dionysos waren, weil der Gott Dionysos war so der Alkoholiker, die Partymaus unter den Göttern. Das war der Gott des Weines und der Festspiele und sowas. Und auch dieses Theater kennt man vermutlich, das war immer so eine Bühne in der Mitte. Dann gab es dahinter noch so ein Rückhaus, was dann für diese ganzen, jetzt kann ich kein Deutsch mehr, Umkleidekabine,
Umzüge?
So, für den Hintergrund und für den Fundus.
Was? Wurde. Okay.
Für die Umkleide, genau, Umkleidekabinen. Das nennt sich dieses Theatergebäude, nennt sich Skene. Also es war quasi dahinter, hinter der Bühne. Dann gab es eben diese Bühne und davor war dann so das Orchestra. Da war dann der Chor. Das war eben unterhalb des Publikums und dann außenrum waren eben diese Sitzreihen. Das war ja so halbrum da rumgeringelt, auch wie so ein bisschen, ja, wie unser Bundestag so ein bisschen. Und da waren dann die ganzen Bänke, die waren manchmal tatsächlich auch aus Holz, aber meistens eben aus Stein. Und die sind auch mit relativ guter Akustik da ausgestattet. Also das war tatsächlich wieder sehr durchdacht, warum es so diese Form hatte und alles, damit man eben auch die Leute da vorne singen hören konnte. Und wieder interessant, ne, die Griechen, wie ich ja schon gesagt habe, Frauen waren damals keine Menschen. Deswegen haben tatsächlich auch Männer immer Frauen gespielt. Und das auch wieder so eine ganze...
Echt?
Ja.
Wirklich?
Immer. Ja. Und
nicht mal da durften die mitmachen?
Nee, nicht mal da durften sie mitmachen, weil es, was heißt nicht mal, das war ja so die höchste Kunst ungefähr, ne, das Schauspiel und die Mythen und die Ilias und sowas alles zu zeigen, das ist ja der Hammer. Und was, übrigens die Ilias, das waren einfach Schriftwerke vom, also so ja, ganz große Schriftwerke, wer das jetzt gerade nicht einordnen konnte, warum ich das gesagt habe, ja. Nee, was ich auch noch interessant finde, ich weiß nicht, kennst du den Begriff Deus Ex Machina?
Der Gott aus der Maschine.
Ja, weißt du auch, woher das stammt?
Nee, ich habe es mit meinem großen Latinum übersetzt.
Sehr gut. Deus Ex Machina stammt tatsächlich aus der Antike. Also man kann jetzt nicht spezifisch sagen, daher oder daher. Vielleicht gibt es irgendwelche Quellen, die sagen, sie können es spezifisch sagen. Im Endeffekt ging es allerdings darum, dass die Dramen damals häufig einfach in der Position waren irgendwann, wo entweder alle verrecken oder alle plötzlich wieder beste Freunde sind, aber normalerweise war die realistischste Ausgangssituation alle verrecken und dann gab es eben große Bühnenmaschinen, also Machinas, wo dann eben ein Gott runterkam und alles geschafft, alles wieder aufgelöst hat und deswegen sagt man Deus Ex Machina, der Gott aus der Maschine, der dann eben runterkommt und dieses Drama auflöst.
Ja, stimmt. Doch jetzt, wo du sagst, das habe ich schon mal gehört, ja.
Ja, und das ist auch so, jetzt nicht direkt von den Griechen, aber noch ein kleiner Funfact, den ich dazu geben wollte. Und ja, mein letzter Funfact, dieser Alexander der Große, der ist ja relativ weit gereist bei seinen Feldzügen, ne? Und er hat es unter anderem nach Pergamon geschafft. Pergamon war eine Zeit lang so eine Hochburg für Kultur und Architektur und Religion. So, und jetzt möchte man natürlich meinen, okay, es gibt einen tollen Altar in Pergamon. Wo steht heute dieser Altar aus Pergamon? Das ist jetzt die Fun-Fact-Frage des Tages.
Es gab dort einen?
Es gab mal einen, ja. Also du kannst dir vorstellen, man hat quasi so die Dimension, nicht ganz, aber so ungefähr vom Parthenon auf der Akropolis. Und du sagst einfach, okay, wo würde man jetzt so Teile des Altars hinstellen? Man sollte ja meinen, das steht noch in Pergamon, oder?
Ja, aber du fragst so suspicious.
Das Ding steht einfach in Berlin.
No joke, wo du gefragt hast, in der Sekunde hat mein Kopf gedacht, Berlin. Aber ich wollte es eher so als Joke sagen, weil warum? Ich hätte jetzt, also ich hätte als ernsthafte Antwort hätte ich Athen gesagt.
Mhm. Nee.
Wie kommt das Scheißding nach Berlin?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht recherchiert, aber ich fand es ein absolut wildes Ding. Und ja, es steht da wirklich einfach drin. Es ist einfach eine Ausstellung drin in dem Gebäude. Und,
krass.
Und natürlich die Zierden von der Akropolis, also vom Parthenon auf der Akropolis in Athen, die sind jetzt in London. Nein, wo sonst, ne? Im Nationalmuseum.
Na klar.
Ne? Ich meine, die Briten, die nehmen einfach alles mit. Ist ja alles eigentlich deren, ne?
Huch!
Aber tatsächlich auch von anderen relativ großen Tempeln haben sich die Deutschen auch was geklaut. Was heißt geklaut? Der Ludwig der Zweite oder so, oder wie heißt einer von den bayerischen Königen?
Ludwig der 14.
Hat sich damals irgendwann auch mal, auch mal so Sachen gekauft und die stehen jetzt im, wie heißt es denn noch? Auch so Zierden von einem Tempel hat er sich gekauft und die stehen jetzt in München in der Glykothek oder wie sie auch immer heißt, ich weiß es nicht, aber ja, in München haben wir auch welche. Auch wieder Sachen,
krass,
die geklaut wurden. Ja.
Schön.
Schon, ne?
Also, was ich eigentlich am interessantesten, also ich fand alles sehr interessant, aber was ich am krassen fand, also man kennt ja viele Filme so aus der Antike, auch aus dem antiken Griechenland. Und ich habe wirklich da noch nie eine bemalte Statue oder so gesehen. Also ich finde es total interessant, dass, also dass die so privat in Reihenhäusern wohnen, das konnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass sie halt nicht so wie die Römer quasi komplett ausgeflippt sind, weil die Römer sich ja, glaube ich, mehr so den Baustil eher so an, also gestohlen eigentlich auch mehr oder weniger haben, weil sie die halt als Sklaven einkassiert haben.
Ja,
aber ich fand es krass, dass die das so farbig dann gemacht haben, weil man kennt, wenn ich jetzt an Griechenland denke, denke ich an weiße Säulen, da drauf ein weißes spitzes Dach und weiße Statuen davor, so zwei, alles schön symmetrisch, ein paar Stufen, so die Richtung. Und das ist dann, also ich meine, es macht Sinn, dass es halt dann noch farblich ist, aber das finde ich krass, dass sie das gemacht haben. Das hätte ich mir gar nicht vorgestellt.
Ja, absolut. Und ich finde es auch irgendwie wieder total, also was ich total wahnsinnig finde, ist, wie krass die ihr Thema da durchgezogen haben. Also wirklich, diese griechische Architektur war ja wirklich immer dieses, okay, Unterbau, mittlerer Teil mit Wand und Säulen und dann obendrauf. Und das eigentlich immer. Und das war auch immer ein ähnlicher Stil. Übrigens, der Parthenon auf der Akropolis in Athen hat die göttlichen Proportionen. Das ist noch so. Also Höhe und Breite ist wohl irgendwie göttliche Proportion. Konnte ich jetzt nicht viel mit anfangen.
Habe ich nur irgendwie im Kopf. Ich finde das so krass, wenn man sich das überlegt. Also das finde ich jetzt nicht nur in Griechenland krass, finde ich auch bei so alten Kirchen krass, dass die hatten ja, ich hatte das ja schon mal in der Folge auch mit Justin gesagt, die haben ja nicht die Technologie gehabt, die wir heute haben mit Kran und so. Das so klar, die auch, haben die Physik schon so halb verstanden, aber Junge, die haben den Marmor an einer Stelle abgebaut, haben das irgendwie in so großen Brocken oder Platten transportieren können, dass sie das danach wieder verwenden können. Und dann haben sie alles aufeinander, ich meine, das war ja auch keine Deckenhöhe von 2,50 Meter, sondern das war ja hoch. Und sie haben das irgendwie auf die Kette gekriegt, dass das vernünftig ausschaut, dass es hält und dass wir es heute noch anschauen können. Das ist, finde ich, einfach Wahnsinn, ohne dass sie den krassen Baukleber hatten und mega die Architekt, also mega die digitale Planungssoftware, nix, und es war einfach Skill.
Ja, weißt du, was mir tatsächlich gerade noch eingefallen ist? Noch eine super witzige Sache. Die Griechen hatten damals schon, wenn du was bauen wolltest als Privatperson, du wolltest quasi was stiften, dann musstest du als Bauherr erstmal die entsprechenden Genehmigungen bekommen. Du musstest das Papierzeug dazu bekommen.
Baugenehmigung. Also
Tatsache, es gab Baugenehmigungen, die einem wahrscheinlich entbürokratisierten Version von heutiger Baugenehmigung sind. Aber man musste tatsächlich Papiere sich einholen vom Staat oder Stadtstaat halt, zu dem, was man bauen wollte. Und als Privatperson hat man eigentlich immer nur für die Öffentlichkeit gebaut. Also wenn du was gebaut hast oder bezahlt hast, dann war es eigentlich immer für die Öffentlichkeit oder für religiöse.
Ach so, ich hab nicht mein eigenes Haus gebaut, sondern ich habe gesagt, naja, gut, okay, ich baue jetzt eine neue Bibliothek auf blöd.
Also du konntest natürlich dein eigenes Haus auch basteln, so ein kleines Häuschen, und ich glaube, sobald du außerhalb von der Stadt warst, war es sowieso nochmal eine ganz andere Thematik, aber innerhalb der Stadt war es halt so, du hattest dein Reihenhaus da, und wenn du dann sagst, okay, du willst jetzt was Fettes bauen, dann hast du halt da
So, damit nicht ein paar Reiche sich auch so eine zweite Akropolis hinstellen und sagen, so.
Scheinbar, ja. Also so habe ich es jetzt auf jeden Fall.
Damit das Stadtbild gewahrt wird. So, nicht, dass ich mir jetzt eine zweite Kirche ins Dorf
baue. Nicht nur, um das Stadtbild zu wahren, sondern einfach, weil die Griechen so sehr in ihrem System gelebt haben. In diesem, jeder ist das Nächsten, also jeder hat die gleichen Rechten und Pflichten des Nächsten. Jeder hat das gleiche Stimmrecht, und wenn die Mehrheit der Stadt sagt, okay, das wollen wir haben, dann wird das gebaut und der darf es bezahlen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du halt sagst, okay, ich baue mir jetzt einfach was Fettes hin, weil das ist dann ja nicht mehr im Sinne von dieser Demokratie, wie sie damals gelebt wurde.
Krass, das ist echt interessant.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Sehr spannend, vielen Dank.
Das, sehr gerne. Ich fand es auch sehr, sehr spannend. Ich fand vor allem dieses, dass es so bunt ist. Das war ja für mich.
Ja.
Und
definitiv.
Ich fand auch irgendwie diese Evolution vom Ganzen, also dass es dann sich wirklich, wo alles verlagert hat, auf diese Agora, auf diesen Marktplatz, wo das dann alles mit System durchdacht wurde, auch wieder. War für mich auch was Neues, als ich mich dafür informiert habe. Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, also ihr lieben Zuhörer, dass wir noch irgendwas sehr, sehr Wichtiges vergessen haben, dann schreibt uns doch einfach bei Instagram. Unser Instagram-Kanal wurde jetzt nämlich wiederbelebt.
Reaktiviert, Junge.
Genau.
Jawohl.
Davon abgesehen können wir, glaube ich, noch ein paar Informationen droppen. Also eigentlich affektiert es unsere Zuhörer ja kein Stück, aber wir sind jetzt ja beide eine Zeit lang weg. Gut, wir haben noch eine Folge vor uns, aber dann sind wir beide eine Zeit lang weg. Und das nächste Mal, was ihr vor uns hört, ist dann in Staffel 18. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir nämlich Staffel 17 schon fertig aufgenommen, aber Staffel 16, Folge 5 noch nicht. Wir sind einfach Götter des Systems.
Profis. Absolut. Wir sind richtige Profis. Und das Spiel richtig durchgespielt.
Ja, aber
also ihr hört natürlich schon vorher was von uns, jeden Freitag.
Ja,
ne?
Genau.
Aber ihr hört uns erst wieder quasi live, so ohne 2 Monate Zeitverzug. Ich glaube Ende Mai.
Genau. Das heißt, wenn wir das nächste Mal, wenn wir ab Staffel 18 totalen Schwachsinn reden und keine Ahnung haben mehr, wie das hier geht, dann wisst ihr warum. Und auch wichtig, wenn Tim bis dahin noch mehr klingt wie ein Rentner, er wird nämlich ein Jahr älter, dann dürft ihr ihm natürlich alle herzlichst gratulieren.
Hexer.
So.
Ich bin kein Rentner, Mann.
Du bist schon seit 2 Jahren Rentner, seien wir ehrlich.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja. Ich fand es sehr spannend.
Ja, ich bin ein Rentner, Mann.
War mir eine Freude. Einmal hören wir uns noch. Oh Gott.
Ja. Lass es einfach.
Lass es. Genau, ich lasse es einfach an der Stelle von meiner Seite. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Guten Appetit. Ciao, ciao.
Ja, Oskar wird schon ganz nostalgisch aufgrund der Aufnahmepause. Damit auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Oskar, fürs Vorbereiten. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.